Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Test.
Und dieses hier?
Jetzt haben wir zwei, die funktionieren.
Macht einen hervorragenden Eindruck. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen mit einem kleinen Fehlstart. Unser Thema jetzt das Sachbuch Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Erschienen im Theiss Verlag der WBG. Ich heiße Sie herzlich willkommen und ich heiße herzlich willkommen die Autorin des Buches, Julia Ebner. Ich liefere Ihnen eine ganz knappe Skizze, biografische Skizze der Autorin, weil wir dann gleich tief einsteigen wollen in dieses detailreiche Buch. Frau Ebner ist geboren in Wien, sie lebt in London, sie arbeitet als Extremismus- und Terrorismusforscherin beim Institute for Strategic Dialogue. Zuvor arbeitete sie als Analystin für die Extremismuspräventionsorganisation Quilliam, die ebenfalls in London angesiedelt ist. Sie ist außerdem Autorin für Zeitungen wie etwa The Guardian oder The Independent. Schön, dass Sie da sind. Ich bin gespannt, was Sie uns erzählen über Ihr Buch. Ich steige mal gleich voll ein. Islamisten, Rechtsextremisten, zwei Seiten einer Medaille, habe ich bei Ihnen gelernt. Als erste Frage, wie würden Sie von beiden Milieus, Netzwerken, Strukturen die Ziele beschreiben, worum es diesen Kreisen geht jeweils?
Also das Ziel von Extremisten jeder Art ist natürlich immer längerfristig politische Veränderungen zu ihren Gunsten herbeizuführen. Und Islamisten, sowohl Islamisten als auch Rechtsextreme, haben das versucht sehr stark in den letzten Jahren, indem sie sozusagen die Karten neu verteilen, indem sie Chaos schaffen und Spaltungen in unserer Gesellschaft herbeiführen und vor allem zwischen einzelnen Communities, in diesem Fall sehr oft Muslimen und Nichtmuslimen, zwischen unterschiedlichen Kulturen, aber auch teilweise zwischen unterschiedlichen Rassen. Und das eint die beiden auch. Das heißt, sie haben hier sehr ähnliche Ziele und verfolgen auch teilweise sehr ähnliche Strategien.
Also Chaos, Gesellschaft spalten ist schon die erste Gemeinsamkeit.
Genau, also das ist eine der Gemeinsamkeiten. Sie wollen natürlich beide politische und gesellschaftliche Überreaktionen hervorrufen. Das zu verwenden auch zum Beispiel dann Dschihadisten, Terroranschläge, aber auch Rechtsextremisten. Einerseits Angriffe, aber andererseits auch beeinflussende Kampagnen in den sozialen Netzwerken, koordinierte Hasskampagnen und um Druck auf Politiker auszuüben, um Druck auf die Gesellschaft auszuüben und ihre Themen sozusagen in den Mittelpunkt auch der Medien zu rücken, die natürlich auch eine große Rolle spielen in der Verstärkung dieser Effekte.
Und wir würden uns jetzt im Detail in dieser halben Stunde anschauen, eben genau diese Gemeinsamkeiten und diese Wechselwirkungen. Zuvor aber vielleicht ein ganz kurzes Wort zu Ihrer Recherche für das Buch. Sie haben klar Interviews gemacht mit Experten, Sie haben statistische Analysen vollzogen. Sie waren aber auch eingetaucht in diese Milieus, zum einen islamistischerseits, zum anderen in England bei der English Defence League. Können Sie uns da einen kleinen Eindruck Ihrer Arbeit für das Buch geben, was das für eine Recherche vor Ort war?
Ja, also mir war ehrlich gesagt persönlich sehr wichtig, auch das direkte Gespräch mit Extremisten zu suchen, weil Extremismus ja immer mit der Dehumanisierung des anderen beginnt und ich wollte einen sehr menschlichen Zugang zu diesem Thema finden und wollte auch besser verstehen, was diese Menschen in extremistische Kreise, sei es jetzt rechtsextremistische oder islamistische Kreise, treibt. Und deswegen war es mir sehr wichtig, hier direkt mit den Personen zu sprechen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch begonnen habe, auch gerade bei der Quilliam Foundation gearbeitet, die eine Organisation ist in London, die von ehemaligen Extremisten, von ehemaligen Islamisten gegründet wurde. Teilweise hatten die auch Beziehungen zu Al-Qaida und auch zu anderen islamistischen Organisationen. Und so hatte ich auch schon Zugang zu einigen ehemaligen Dschihadisten, aber auch teilweise noch aktiven Mitgliedern islamistischer Gruppen. Und ich wollte das Gleiche, also ich wollte einerseits mit diesen Menschen persönlich sprechen, bin dann auch deswegen zu Veranstaltungen von islamistischen Gruppen in Großbritannien gegangen, habe aber auch Ex-Dschihadisten in ganz Europa interviewt, die Teil dieses Netzwerks waren. Und habe das Gleiche dann auch für die rechtsextremistische Seite gemacht, indem ich teilweise auch undercover zu Veranstaltungen gegangen bin, um nicht sofort sozusagen identifiziert zu werden als jemand, der sich mit diesem Thema auch auf Forschungsebene so stark beschäftigt und somit sozusagen nicht so tiefe Einblicke zu bekommen, wie in diesem Fall es mir möglich war.
Und wurde da in Anführungszeichen nur bestätigt, was Sie eh schon aus Ihrer Forschung, aus Ihrer Arbeit wussten, oder gab es da auch neuere Erkenntnisse? Vielleicht, weil es ja gerade Angesicht zu Angesicht mit Menschen war, ist ja dann kein abstraktes Ding mehr.
Also es hat ehrlich gesagt meinen ganzen Zugang auch zu dem Radikalisierungsprozess nochmal sehr stark verändert, weil ich doch dadurch, dass ich auch so direkten Kontakt hatte mit Extremisten, auch erst begonnen habe, besser zu verstehen, was das eigentlich für die Individuen bedeutet, die in diese Netzwerke hineingeraten und was auch, also dass einfach das gesamte soziale Umfeld natürlich dann aus diesen Netzwerken besteht. Das hatte ich schon so ein bisschen mitbekommen von meinen ehemaligen Kollegen, weil die, als sie ausgetreten sind, aus den islamistischen Netzwerken natürlich ihr gesamtes Umfeld verloren haben. Aber so direkt auch mit den Individuen zu sprechen, hat mir dabei geholfen, besser zu verstehen, wie schnell es eigentlich auch passieren kann, dass das gesamte soziale Umfeld um einen herum natürlich dann auch extremistisch ist und dass es wirklich schwerfällt, da auszusteigen. Und das andererseits ist es mir auch zum ersten Mal gelungen, mich besser hineinzuversetzen in die Personen, weil ich sonst immer eher auf akademischer Ebene mit dem Thema gearbeitet hatte und so zum ersten Mal auch besser verstanden habe, genau, dass es eigentlich jemand, dass ich vermutlich auch teilweise mich dabei selbst ertappt habe, wie ich gewisse Werte, natürlich, wenn ich länger Zeit verbracht habe mit den Menschen, Sympathien entwickelt habe, gewisse Werte vielleicht doch nochmal hinterfragt habe, aber ich habe dann immer einen Schritt sozusagen wieder zurückgenommen und eher aus Forschungsperspektive dann geschaut, was hier eigentlich teilweise auch an Desinformation verbreitet wird, was auf halben Wahrheiten passiert, wie diese Propagandatechniken auch funktionieren und wie hier sehr raffiniert auch vor allem von der Seite der Anwerber vorgegangen wird, um vor allem auch jüngere Menschen sehr gezielt mit sozusagen einem sehr einzigartigen Angebot von einem sozialen Netzwerk, von Versprechen eines teilweise auch Heldentums, das sie in sowohl den Rechtsextremen als auch den islamistischen Kreisen versprechen und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das wirklich sehr, sehr stark spürbar war, wie sie damit vorgehen. Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, Gemeinsamkeiten, Rechtsextremismus, Islamismus, ideologische Gemeinsamkeiten, dann könnten wir uns hier wahrscheinlich 2 Stunden jetzt drüber auslassen, wie sehr doch sich Ideologieelemente, ja, wie sie also dieselben sind, um die es geht. Geben Sie uns dann einen Eindruck, was meinen Sie da?
Ja, da ist es wahrscheinlich hilfreich, schon mal überhaupt bei der Geschichte der beiden anzufangen. Es ist natürlich so, dass im Laufe der Geschichte, also dass beide Ideologien, sowohl rechtsextreme Strömungen, die natürlich viel diverser sind, doch auch noch als der Islamismus, unterschiedlichste Elemente haben, die sehr weit zurückgehen, auch in der Geschichte, vor allem auch antisemitische Verschwörungstheorien gibt es ja schon wirklich lange. Aber was interessant ist, ist, dass es auch hier in den Inspirationsquellen, der sich beide auch in den vergangenen 100 Jahren bedient haben, dass es da immer wieder Überlappungen gab. Also zum Beispiel der französische Biologe Alexis Carrel hat das pro-faschistische Vichy-Regime in Frankreich sehr stark inspiriert, hat aber auch gleichzeitig den Hauptideologen von Islamisten, der auch von Al-Qaida sehr stark, teilweise sehr oft zitiert wurde, Said Qutb, hat beispielsweise diesen Alexis Carrel, diesen Biologen, mehr zitiert als alle anderen Forscher.
In Bezug auf welche Inhalte dann konkret?
In Bezug auf vor allem seine Rassenlehre und sozusagen auch die Trennung oder den es war sehr viel, hatte das auch, beide Strömungen hatten natürlich sehr viel auch zu tun mit diesem Widerstand gegen Modernisierung. Das hat sich deswegen sehen wir, denke ich, auch jetzt so eine Renaissance auf beiden Seiten, wo wir diese ganzen Elemente, die auch schon im 20. Jahrhundert diesen Strömungen Auftrieb gegeben haben, wieder hervortreten und wieder sehr stark missbraucht werden von jetzt sowohl IS-Netzwerken oder islamistischen Bewegungen als auch Rechtsextremisten.
Könnten Sie uns noch ein paar konkrete Ideologie-Elemente benennen, die Sie in beiden Kreisen finden?
Ja, also grundsätzlich bauen natürlich beide sehr stark auf rückschrittlichen Ideen zu sowohl dem Familiensystem, der Rolle von Frauen, aber auch zu grundsätzlich, wie eine Gesellschaft funktionieren soll, auf. Also beide wünschen sich in gewisser Weise eine homogene oder eine pure Form der Gesellschaft, dass wir zurückgehen zu einer Gesellschaft, in der es ethnokulturelle Homogenität gibt. Natürlich drückt sich das anders aus. Bei Islamisten ist es eher in Form eines Kalifats, bei dem Andersgläubige nicht akzeptiert werden. Bei den Rechtsextremisten wäre es eher in der Form eines weißen oder ja, eines weißen Europas. Aber beide wollen sozusagen ihr Gebiet oder die ganze Welt von äußeren Einflüssen reinigen oder fernhalten. Das heißt, und da gibt es natürlich unterschiedlichste Strategien. Und dann kommen unterschiedliche auf unterschiedlichen zusätzlichen Ebenen teilweise noch antisemitische Verschwörungstheorien hinzu, weil sich beide sehr stark gegen das Establishment richten, gegen die sozusagen, was sie als die globalen Eliten bezeichnen würden. Das heißt, hier gibt es dann, je extremer man hier wird, umso mehr kommen dann natürlich auch, ja genau, Verschwörungstheorien, wie beispielsweise beide wären sich einig, dass 9/11 ein Insider-Job war und in Wirklichkeit orchestriert wurde. Und so geht es dann sehr oft weiter. Und es gibt hier teilweise auch so viele Überlappungen in den Ideologien, dass wir auch sehr viele interessante Entwicklungen festgestellt haben, wo teilweise Neonazis übergegangen sind und zu dschihadistischen Netzwerken dazugekommen sind. Also sozusagen wirklich diesen Schritt gemacht haben, wo man sieht, wie ähnlich sich teilweise die Ideologien doch sind und auch die Angebote, die gemacht werden von den Extremisten.
Das ist ein relativ neues Phänomen, dass der harte Rechtsextremismus so in große Opposition geht zu Islamisten. Da gab es in der Vergangenheit Veranstaltungen, war der Chef der NPD, Udo Vogt, mit gesessen in einer möglicherweise islamistischen Veranstaltungen Zeit an Zeit. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist so ein bisschen so ein Auseinanderdriften jetzt.
Also es gibt natürlich was auch, also das Hauptargument des Buches sind ja nicht nur die Parallelen oder die Überlappungen, sondern sind eigentlich vor allem die Wechselwirkungen, die entstanden sind durch den Aufstrom, den beide extremistische Formen bekommen haben, seit vor allem der Jahrtausendwende, seit 9/11. Nämlich, dass sie sich in ihren Weltbildern, die sich sehr gut ergänzen, dieser bevorstehende Krieg, diese Idee eines bevorstehenden oder eines bevorstehenden Krieges zwischen Rassen oder Kulturen, zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, dass sie sich da sehr stark gegenseitig in die Hände spielen und dass mit jedem dschihadistischen Anschlag natürlich rechtsextreme Bewegungen Zulauf bekommen, aber andererseits auch mit jedem rechtsextremistischen Aktivität Anschlag auf Moscheen. Wir hatten letztes Wochenende, glaube ich, in Deutschland wieder einige Fälle, dass da auch natürlich Islamisten wieder mehr Argumente haben, um noch mehr Muslime in ihre Kreise zu bringen.
Und da arbeiten Sie mit dem Begriff der Narrative, mit zwei Narrativen, die in Wechselwirkung stehen, die sich bedingen. Können Sie uns das ein bisschen näher beschreiben?
Genau, also das Narrativ, also wir gehen davon aus, dass Radikalisierungsprozesse sind natürlich hochkomplex und sind unterschiedlich ausgeprägt bei den unterschiedlichen Individuen, mit denen wir arbeiten. Wir machen sehr viel, auch bei meinem Institut, sehr viel Präventionsarbeit, aber auch sehr viel Deradikalisierungs- und Interventionsarbeit. Und Narrative spielen wirklich eine Schlüsselrolle in diesem Prozess. Also es ist, das Narrativ wird in Wirklichkeit dazu verwendet von Propagandisten auf beiden Seiten, um sozusagen existierende Ängste und Frustrationen zu, sei es politischer Natur, sei es sozioökonomischer Natur, die auszunutzen und an ein großes Narrativ oder Metanarrativ zu knüpfen. Das Metanarrativ beider Islamisten und Rechtsextremer wäre eben diese Vorstellung, dass wir gerade einen Krieg oder einen Konflikt zwischen Kulturen erfahren. So ein bisschen dieses Clash of Civilizations, ja. Dieses Samuel Huntington-Argument.
Aber bevor wir aufs Metanarrativ kommen, den großen Clash, was wird denn erzählt? Wie lauten denn die Erzählungen beider Seiten?
Sehr oft geht es um, interessanterweise, obwohl beide natürlich sehr rückschrittliche Ideen von der Rolle von Frauen haben und eigentlich sehr teilweise sehr frauenfeindlich auch sind, sprechen beide oft Geschichten an oder Narrative, wo Frauen unterdrückt werden von der anderen Seite oder wo Frauen, also vor allem auch Vergewaltigungsfälle, werden zum Beispiel als Beispiel genannt dafür, dass die andere Seite die Eigengruppe unterdrückt oder diskriminiert. Also in den IS-Kanälen, die ich sehr stark auch beobachtet habe, auf Telegram, in Privatchats wird sehr oft darüber gesprochen, wie ausländische Truppen, wie insgesamt grundsätzlich mal als eine globale sozusagen Unterdrückung von Muslimen gibt. Und als Beispiel wird dann aber auch oft werden auch Beispiele genannt von Soldaten, westlichen Soldaten, die ihre Frauen vergewaltigen. Und das gleiche Narrativ findet sich ja auch in den rechtsextremen Gruppen, wo ich auch hier mit sehr vielen Individuen gesprochen habe, die mir gesagt haben, dass ihre größte Sorge es ist, und diese Sorgen sind ja auch alle legitim, das ist auch genau das Problem. Also auf beiden Seiten gibt es natürlich legitime Sorgen, aber dass die dann so an ein Narrativ geknüpft werden, ist das Problem. Und auf, genau, auf rechtsextremer Seite wird natürlich sehr oft von den Vergewaltigungsskandalen gesprochen, die dann unmittelbar in Zusammenhang gestellt werden mit dem Islam, mit Muslimen oder mit Immigranten. Das heißt, es gibt hier wirklich, aber das ist nur ein Beispiel, also die Rolle der Frau ist ein Beispiel, wo sie sich wieder sehr stark gegenseitig auch in die Hände spielen.
Wenn wir noch einen Moment bei den Narrativen bleiben, auf islamistischer Seite, ganz wichtig, habe ich bei Ihnen gelernt, ist der Fakt von Diskriminierung, der dann ausgeschlachtet wird von Propagandisten eben. Wie passiert das und welche Funktion hat das?
Ja, genau, also die Diskriminierungsfälle, vor allem auch persönliche Vorfälle, die vor allem auch Muslime im täglichen Leben erleben, werden sehr oft beispielsweise von IS-Rekrutern, von IS-Propagandisten und Anwerbern ausgenutzt, um zu sagen, naja, das ist wieder nur ein Beispiel dafür, wie muslimfeindlich, wie islamophob der gesamte Westen ist. Deswegen müssen wir uns jetzt zusammentun und deswegen sollten sie sich quasi dem IS anschließen, um präventiv gegen diese globale Unterdrückung von Muslimen anzukämpfen. Und gleichzeitig werden auch in dem Fall wahrscheinlich meistens nicht Diskriminierungserfahrungen, sondern eher auch negative Erfahrungen mit der Fremdgruppe verwendet von Rechtsextremisten.
Und da kommen Sie dann zu dem Schluss, dass eben nicht nur die extreme Rechte mit ihren Angriffen auf Menschen, die dann, man weiß es ja nicht, möglicherweise muslimischen Glaubens sind, aber anders aussehen als Weiße, aber auch Alltagsrassisten, die gar nicht ein NPD-Parteibuch in der Tasche haben, sozusagen die islamistische Bedrohung verstärken. Das war für mich beim Lesen wirklich einer der Schlüsselmomente.
Genau, das ist auch das eigentlich kontraintuitive teilweise, weil natürlich die Behauptung, die auch natürlich auch rechte Parteien, also vor allem auch die AfD macht, ist, dass wir noch viel härter gegen Muslime vorgehen müssen, nur dass das in Wirklichkeit den gegenseitigen Effekt hervorruft. Also jetzt gar nicht jetzt abgesehen von, was die eigene politische Einstellung zur AfD ist, aber abgesehen davon ist es strategisch einfach wirklich unklug, so gegen muslimische Minderheiten vorzugehen, weil es natürlich viel mehr Leute, und wir beobachten das wirklich jetzt beim Institut, haben wir immer mehr Fälle von auch IS- oder Pro-IS-Telegram-Netzwerken, wo sie die Propagandamaterialien von rechtspopulistischen Parteien teilen und das sozusagen als Argument verwenden, um Leute in ihre Arme zu treiben. Und da wird vor allem auch, also gerade AfD-Materialien werden natürlich sehr oft und sehr gerne auch hier geteilt oder Statistiken zu Diskriminierungsfällen in Deutschland oder in anderen Ländern.
Und Sie zitieren Sicherheitsbehörden, Polizisten in England, in Amerika,
ja,
die das auch bestätigen aus Ihrer Arbeit.
Genau, also jetzt letzte Woche, ich war relativ erfreut, weil letzte Woche hat zum ersten Mal auch der ehemalige, also er ist jetzt gerade, hat gerade seine Position verlassen als Metropolitan Police Leiter der britischen Polizei, hat zum ersten Mal dieses Thema auch adressiert und hat gesagt, explizit, dass sich Rechtsextremisten und Islamisten einerseits, dass sie hier wirklich diese Parallelen feststellen in den Prozessen der Radikalisierung und in den Ideologien und andererseits, dass sie sich beide gegenseitig aufstacheln und wirklich der stärkere Zulauf zu der einen Gruppe direkt in einem stärkeren Zulauf zur anderen Gruppe sich niederschlägt.
Wir haben bei Ihren statistischen Analysen auch uns gezeigt, dass es etwa Orte gibt, wo es dieses Hochschaukeln, diese Gewaltspirale tatsächlich nachweisbar gibt. Ein Anschlag folgt auf den nächsten der Gegenseite und dann geht das immer weiter, die Gewaltspirale.
Genau, das ist eine zusätzliche Dynamik, die ich auf regionaler Ebene sehr stark gefunden habe, dass es natürlich Regionen gibt, wo islamistische Aktivitäten höher sind, wo es mehr IS-Kämpfer, aus denen mehr IS-Kämpfer gekommen sind. Und diese Regionen tendieren dazu, dass sie auch eine viel höhere Anzahl an rechtsextremistischen Aktivitäten haben oder rechtsextremistischen Mitgliedern, also Mitglieder rechtsextremistischer Gruppen.
Jetzt ist neben dem zentralen Begriff der Narrative Identitätspolitik ein ganz wichtiges Gefäß für weitere Gedanken, die jetzt aber auch damit zu tun haben, was wir bisher schon gesprochen haben. Identitätspolitik, und zwar wieder zweierlei islamistisch-rechtsextrem. Welche Ziele verfolgt denn jemand, der sich für Identitätspolitik stark macht? Auf beiden Seiten.
Ja, deswegen, ich habe auch das Kapitel sozusagen zur Identitätspolitik war sozusagen gedacht als ergänzendes Kapitel, weil es natürlich genauso wie die Medien eine Rolle darin spielen, diese Narrative zu verstärken, auf rein ideologischer Ebene Identitätspolitik und grundsätzlich populistische Parteien, die ähnliche Weltbilder verbreiten, wie es eigentlich die Extremisten tun, nur verfolgen sie natürlich andere Strategien und keine gewaltvollen Strategien, da beiden Seiten sehr stark in die Hände spielen, weil sie genau diese binären Weltbilder, die die Welt in diese zwei gegenübergestellten Gruppen unterteilen, das genau verstärken. Und ich habe immer versucht, wirklich hier klar zu unterscheiden, natürlich gerade beim Rechtsextremismus zwischen rechtspopulistischen Parteien einerseits und wirklich rechtsextremistischen, also militanten Gruppen. Und aber die Identitätspolitik auf beiden Seiten, auf islamistischer Seite gibt es natürlich auch islamistische Gruppen, die nicht gewalttätig sind, die aber trotzdem auch sehr stark auf diese Kultur, auf diese religiöse, kulturelle Identität zurückgehen und die dazu verwenden und teilweise auch diese Suche nach Identität, vor allem in jüngeren Menschen, dazu verwenden. Das ist auch eine Dynamik auf beiden Seiten, um mehr Leute davon zu überzeugen, dass sie eine Gruppe natürlich auch das Angebot machen, sie schaffen eine Eigengruppe mit sehr starker Innenidentität.
Was vor 10 Jahren noch die Rasse war, ist heute die Kultur und eben die Identität.
Genau, also es gibt auf jeden Fall auf rechtsextremer Seite eine sehr starke Entwicklung auch hin zu eher kultureller oder ethnokultureller Identität, die diese Rassenidentität fast schon ersetzt hat, aber es gibt hier natürlich noch ganz viele unterschiedliche Strömungen. Teilweise sind diese Rassenelemente je nach Kontext auch noch sehr stark vorhanden. Also gerade die Beispiele, auch die ich eher aus den USA bringe, sind natürlich schon, gehen auch noch auf diesen eher rassenbasierten Konflikt zurück.
Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir über Identitätspolitik sprechen, auch über Identitätskrisen sprechen, genau. Weil das ist, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein Treibmittel für Radikalisierung auf beiden Seiten. Die Krise, wie sieht die denn aus, die Krise?
Absolut.
Oder die Krisen, muss ich sagen.
Ja, also ich denke auch Krisen ist das richtige Wort. Es ist, die Identitätskrisen werden auch auf beiden Seiten sehr stark instrumentalisiert. Das ist was natürlich vor allem auch Krisen auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene im letzten Jahrzehnt oder in den letzten seit der Jahrtausendwende sehr stark hervorgerufen haben. Diese Suche vor allem unter der Generation, die mit dem Narrativ aufgewachsen ist, dass es einen Krieg gegen den Islam oder einen Krieg zwischen dem Westen und dem Islam gibt, dass hier sozusagen ein gewisses Suchen nach, was ist ihre Rolle in diesem Konflikt auch aufgetreten ist, die sehr stark verwendet wird von Extremisten. Und andererseits hatten wir die ganzen Krisen, die Migrationskrise davor, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch nochmal zusätzlich einerseits die Unsicherheiten natürlich verschärft haben, das Suchen nach einer Rolle in auch den sich wirklich sehr schnell verändernden Gesellschaftssystemen und vor allem auch mit dem Zusatz der sozialen Medien, und das ist auch natürlich ein ganzes Kapitel, das ich hier aufmachen wird, aber gerade auch die Rolle von, wie sich alles einfach sehr schnell verändert und die Identitätssuche gerade eben von der Generation Z, die mit diesem neuen Narrativ und mit dieser neuen Technologie aufgewachsen ist, wie das sich ausgewirkt hat.
Ja. Wann ist die geboren, die Generation Z?
Das wäre jetzt die Generation nach den Millennials, das heißt so ab Mitte der 90er.
Und man muss sich anschauen, denke ich, wenn wir darüber sprechen, die Zielgruppen von extremistischen Werbern, weil da geht es eher um junge Leute.
Genau, Also es geht eben genau um diese Zielgruppe, die wir auch identifiziert haben als, die suchen natürlich sehr stark nach Identität und sowohl beispielsweise Andrew Anglin, der Gründer, der amerikanische Gründer der Neonazi-Seite Daily Stormer, der größten Neonazi-Seite weltweit, die hier auch natürlich verboten ist und auch seit der Charlottesville-Proteste überall auf der Welt oder zumindest ja eigentlich in allen Ländern mittlerweile verboten ist, der hat sogar gesagt explizit, dass er die Generation Z als die empfänglichste Generation für seine neonazistischen Ideologien sieht. Deswegen nennt er sie auch Generation Zyklon nach dem Zyklon B-Gas, das im Holocaust verwendet wurde. Und gleichzeitig ist die Altersgruppe, die wir bei IS-Kämpfern in ganz Europa festgestellt haben, ist auch im Durchschnitt zwischen 18- und 24-Jährige. Das heißt, auch hier gibt es natürlich sehr starke Überlappungen in diesem gezielten Ansprechen von dieser Generation Z.
Zum Schluss die Frage nach Lösungsvorschlägen. Wir haben es mit binären Weltbildern zu tun, Welt in Gut und Böse einteilen, wir sind die Träger der Wahrheit, ihr seid die Verblendeten. Wie kann man das demontieren?
Das ist was, mit dem wir jeden Tag aufs Neue kämpfen. Und das ist natürlich eine hochkomplexe Frage, die auch eine sehr vielfältige Antwort braucht. Also wir versuchen auch hier auf unterschiedlichsten Ebenen, auf politischer Ebene, auf medialer Ebene, auf technischer Ebene zu arbeiten, um auch teilweise die unterschiedlichen Vorteile, die sich Extremisten auch verschafft haben, dadurch, dass sie wirklich schneller geworden sind in der Verwendung von den neuen Medien. Sie sind eigentlich besser teilweise als als sozusagen der Mainstream, dass wir hier vor allem mit Tech-Firmen daran arbeiten, Aktivisten und NGOs, die gegen beispielsweise Hass im Netz oder Extremismus und Radikalisierungsversuche im Netz arbeiten und hier mit den Mitteln ausgestattet werden, um das vor allem dieser Online-Dynamik zu begegnen. Andererseits arbeiten wir natürlich mit sehr vielen auch Psychologen und Interventionsanbietern, um schon radikalisierte Personen wieder zurückzuholen. Hier arbeiten wir auch viel wirklich mit Ex-Islamisten und Ex-Rechtsextremen, überhaupt Ex-Extremisten, deren Geschichten ich teilweise auch ein bisschen in dem Buch genauer erzähle, weil die natürlich sehr genau wissen, wie man Leute auch zurückholen kann. Und ja, Erziehung und bewusstseinsschaffende Maßnahmen spielen natürlich auch eine riesige Rolle in der wirklich Primärprävention.
Und als letzte Frage, eine der Hauptfragen der letzten Zeit, spätestens seit der Frankfurter Buchmesse, eine Frage, die auch über dieser Buchmesse steht: Ausgrenzen, stigmatisieren, dämonisieren der Extremisten oder Dialog suchen? Das ist ja so eine der Fragen, die es...
Also ich persönlich bin wirklich immer für den Dialog und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir haben und die vor allem sich auch verschärft haben durch diese Filterblasen, die online entstehen, wo wir eigentlich den Dialog zu jemandem mit anderen Ideologien komplett verloren haben. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir den Dialog selbst mit den Extremen suchen, um auch besser verstehen zu können, was treibt diese Menschen in extremistische Kreise, um zu verstehen zu können, wie wir sie zurückholen können in die Mitte.
Meine Damen und Herren, 12.30 Uhr ist es geworden. Wir sprachen über das Sachbuch Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, erschienen im Theiss Verlag der WBG. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist Ihr Applaus, Julia Ebner.
Vielen Dank.
Und ich danke Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Buchmesse. Genießen Sie es. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.